Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute ist einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands bei uns zu Gast. Genauer gesagt, wir sind bei ihm zu Hause in Hamburg. Fernsehzuschauer kennen ihn als Gründer und langjährigen Moderator von Spiegel TV. Aber auch beim gedruckten Spiegel war er viele Jahre Chefredakteur. Inzwischen ist er der Herausgeber der Welt und zum Beispiel der Autor des wichtigsten Buches über die Geschichte der RAF. Die Rede ist natürlich von Stefan Aust. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gern.
Von den vielen Funktionen, die Sie in Ihrem Leben schon hatten, welche war für Sie die wichtigste?
Welches die wichtigste war, weiß ich nicht. Die interessanteste, das war die Zeit bei Spiegel TV. Da gibt es gar keine Frage. Da hatten wir eine tolle junge Generation von Leuten, die wirklich hungrig waren, die was anschleppen wollten. Wir waren gut ausgestattet, insgesamt technisch und auch finanziell, ehrlich gesagt. Und wir hatten einen tollen Sendeplatz. Und dann passierte auch noch das größte Ereignis seit Kriegsende, der Fall der Mauer. Ja. Und alles, was sich damit dann anschloss, das waren die interessantesten Zeiten, gar keine Frage.
Und in welcher dieser Stationen waren Sie selbst am glücklichsten?
Eigentlich immer, wenn ich am Montag die Zahlen hatte und die Zuschauerzahlen waren richtig gut. Und ich habe dann immer gesagt, Quote folgt der Qualität. Aber mit der Frage, wie die Qualität der Sendung war, habe ich mich immer etwas zurückgehalten, bis ich wusste, wie die Quote ist. Und dann habe ich gesagt, seht ihr, man muss nur eine gute Sendung machen. Dann ist die Quote auch gut. Die war damals in der Tat auch hervorragend. Nun darf man nicht vergessen, wir hatten einen hervorragenden Sendeplatz sonntagsabends um 22 Uhr bei RTL. Damals gab es noch nicht so viele Fernsehsender und Streaming nicht und das Internet war auch noch in den Anfängen. Das heißt, wir sind im Grunde mit dem Aufstieg von RTL und der Zunahme der Quoten von RTL, vielleicht haben wir auch ein klein bisschen dazu beigetragen, aber wir sind damit gewachsen. Und in den letzten 2 Jahren, in denen ich das gemacht habe, hatten wir, ich glaube, 4,3 Millionen Zuschauer im Durchschnitt. Also das ist schon verdammt viel. Nicht? Aber am meisten hat es mich eigentlich immer gefreut, wenn wir an irgendeine Geschichte rangekommen sind oder irgendwelche Aufnahmen gemacht haben von Ereignissen, die einfach niemand anders hatte.
Nächste Woche feiert Stefan Aust seinen 75. Geburtstag und rechtzeitig legt er auch noch seine Autobiografie vor. Ich hätte jetzt Gesprächsstoff für 10 Stunden. Das Spannendste besprechen
wir. Ja, fangen wir doch mal an.
Das Spannendste besprechen wir bis 12.
HR1, genau meins.
Stefan Aust lebt in Hamburg-Blankenese. Wir sitzen in seinem Arbeitszimmer mit einem atemberaubend schönen Blick. Gerade fährt ein großes Containerschiff auf der Elbe an uns vorüber. Wie wichtig ist Ihnen dieser Blick hier auf die Elbe?
Ach, wissen Sie, als ich Chefredakteur des Spiegel war, da bin ich morgens immer so durch die Wohnung gegangen und habe aus dem Fenster geguckt, die Elbe runter. Man kann hier über die Elbe rüber gucken, aber gleichzeitig kann man auch den ganzen Flusslauf im Grunde runtersehen, das ganze Blankeneser Tal. Und ich habe dann immer gedacht, wie hast du das bloß verdient? Und wenn ich dann in der Redaktion war mit den Herausforderungen, dann wusste ich, womit ich das verdient habe.
Kann man von hier bis nach Stade gucken?
Nein, nicht ganz. Die Elbe macht da hinten so einen kleinen Schlenker. Aber es ist nicht sehr weit. Also ich will mal sagen, mit dem Felsstecher müsste man das eigentlich fast hinkriegen, aber sind Bäume davor und sonst was. Ganz hingucken kann man da nicht.
Das hier war das Haus Ihres Großvaters. Da liegt dann die Vermutung nahe, dass Sie aus einer reichen Kaufmannsfamilie stammen. Aber es stimmt eben nicht. Sie selbst sind eben in Stade auf dem kleinen Bauernhof aufgewachsen. War das eine glückliche Kindheit damals?
Ja, also man muss sagen, mein Großvater war durchaus wohlhabend. Und dieses Haus hat er im Jahre 1900 gekauft. Und das ist auch im Grunde das Einzige, was im Endeffekt so übrig geblieben ist. Aber ihm gehörte eben dieser kleine Hof noch. Wir hatten 5, 6 Kühe, Obstbäume. Also es war eine sehr, sehr harte Arbeit, die mein Vater da verrichten musste nach dem Krieg in den 50ern, Anfang der 60er Jahre. Wirklich hart gearbeitet. Aber wir waren 5 Kinder und meine Eltern mussten so viel arbeiten, dass sie keine Zeit hatten, ihre Kinder zu erziehen. Und das gab viel Freiheit.
Schon in der Schule nannte man Sie den Mini-Augstein und Sie haben tatsächlich gesagt, ich will mal Chefredakteur des Spiegels werden.
Lachen Sie nur.
Ja, Sie sind es geworden.
Es war so, es ist in der Tat so, es gab so einige in der Schule, gerade weil ich mich auch mit den Lehrern, mit dem Direktor angelegt hatte, da haben sie so etwas spöttisch gesagt, na, der Mini-Augstein macht sich hier wieder wichtig oder so ungefähr.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, wieso, warte mal ab, da werde ich nochmal Chefredakteur, so ungefähr.
Und es war nicht
so ganz ernst.
Es war aber auch ein bisschen ernst.
Ja, es war nicht ein Plan, aber irgendwie war mir klar, es würde darauf hinauslaufen.
Woher kam dieser frühe Berufswunsch?
In meiner Familie hatten wir mit Journalismus nichts zu tun, überhaupt nichts. Mein Vater hat zwar die Lesemappen immer sehr eifrig gelesen, die kamen bei uns aber, weil wir nicht so viel Geld hatten, immer mit ein paar Wochen Verspätung. Hat er auch den Spiegel gelesen, von A bis Z. Mein Vater hat unglaublich viel gelesen, neben seiner harten Arbeit. Aber mit Journalismus hatte da niemand irgendetwas zu tun. Und da gibt es auch so die Anekdote, die habe ich auch x-mal erzählt. Nach der Sturmflutkatastrophe mussten wir in ein anderes Stockwerk unseres Hauses ziehen, weil unten noch alles matschig, nass war. Und die Nachbarn hatten Fernseher. Und da haben wir eben gesehen, den Polizeieinsatz gegen den Spiegel, wie das Spiegelhaus umstellt und dann von der Polizei übernommen wurde. Und da hat mein Vater gesagt, irgendwie, sollen Sie das Scheißblatt doch endlich verbieten. Wie fand das habe ich damals aber schon anders gesehen. Aber
haben Sie mit ihm darüber diskutiert?
Nein, nein. Ich war da gerade mal 16 Jahre alt. So. Wir haben viel geredet mit unserem Vater, so ist es nicht. Aber daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also ich weiß nur, ich wollte eigentlich nicht Journalist werden, weil ich konnte nicht schreiben. Und das meine ich auch wirklich, nein, ich konnte nicht schreiben. Ich hab mich eher so als Blattmacher gesehen. Also ich hab diese Schülerzeitung, die wir gemacht haben, nachdem wir Krach mit der Schule hatten, sind wir aus der Schule rausgegangen und haben die auf der Straße verkauft, was viel Ärger gebracht hat. Ich wollte ein gutes Blatt machen und dafür habe ich mir die besten Leute geholt in der Schule selbst, aber auch von außerhalb, von denen ich mal was gelesen hatte, was ich interessant fand. So habe ich zum Beispiel Henrik Broder damals schon als Autoren gewonnen, der zu einer anderen, in einer anderen Stadt zur Schule ging.
Haben Sie noch Kontakt?
Ja, sicher. Mit dem noch, also das ist wirklich einer meiner ältesten Freunde. Aber weil die alle besser schreiben konnten als ich, habe ich mir gedacht, also Journalist musst du nicht werden, das können die anderen besser. Und mir ist erst viele Jahre später aufgegangen, dass das daran lag, dass sie nichts zu erzählen hatte. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, als ich Filme gemacht habe und irgendwo hingegangen bin, ein Interview gemacht habe, gedreht habe und die Filme dann zusammengeschnitten habe, dann hatte ich keine Schwierigkeiten, den Text dafür zu schreiben. Und so ist es dann langsam dazu gekommen.
Stefan Aust über seine Anfänge. Das berühmteste Buch von Stefan Aust ist der Baader-Meinhof-Komplex. Zweimal wurde es verfilmt, einmal sogar für den Oscar nominiert. Etliche RAF-Terroristen kannte er noch aus der Studentenbewegung, bevor sie in den Untergrund gingen. Ulrike Meinhof war damals eine Kollegin von Ihnen bei der linken Zeitschrift Konkret. Sie waren sehr nah dran an dieser Szene. Konnten Sie die Ziele der Terroristen damals nachvollziehen?
Ja, die Ziele der Terroristen waren auch nicht anders als die Ziele der Studentenbewegung. Nur, das Entscheidende sind nicht nur die Ziele, sondern das Entscheidende sind die Methoden. Und ich habe dann immer gesagt, weißt du was, wenn ein Arzt feststellt, dass du dir das Bein gebrochen hast und amputiert dir dafür den Arm, dann ist es immer noch kein guter Arzt, auch wenn er zu Recht festgestellt hat, dass du das Bein gebrochen hast. Das heißt, für mich war von Anfang an die Methode nicht zu trennen von den Zielen. Und deswegen war ich auch nie, auch nur eine Sekunde lang in Gefahr, mich diesem Katastrophentrip da anzuschließen.
Sie waren aber nicht nur der distanzierte journalistische Beobachter des Terrors, sondern Sie waren ja dann auch Akteur, zum Beispiel als Sie die kleinen Zwillingskinder von Ulrike Meinhof entführt haben, kann man so sagen.
Naja, ich habe so getan, als sei ich von der Gruppe geschickt, also von der RAF geschickt, weil die Kinder nach Jordanien in so ein Kinder-Guerilla-Camp schicken wollten und habe sie ihnen auf diese Weise abgenommen und sie dann dem Vater, der das Sorgerecht hatte, zurückgebracht. Wenn Sie so wollen, kann man sagen, das war eine Entführung. Das heißt, ich habe entführte Kinder zurückentführt.
Ja, weil Sie das nicht mit ansehen konnten, dass die sonst in ein palästinensisches Terrorcamp gekommen wären.
Naja, natürlich. Oder? Also jeder, der das gewusst hat, hätte wahrscheinlich nicht viel anders gehandelt. Aber es gab eben nur ganz, ganz wenige Leute, die wussten, wo die Kinder waren. Und als ich dann plötzlich, ja, das habe ich ja nicht alleine gemacht. Das heißt, ich bin alleine da runtergeflogen und habe die denen abgenommen. Aber Peter Hohmann, der vorher mit Ulrike Meinhof zusammengelebt hatte, dann mal kurzzeitig mit der Gruppe auch in den Jordanien in so einem Guerilla-Ausbildungscamp war, den die umlegen wollten, der hatte mitgekriegt, was die mit den Kindern vorhatten und hat mir das erzählt, als er sich hier bei mir gemeldet hat. Und dann haben wir immer wieder darüber geredet, ob man da nicht irgendwas machen könnte. Und dann hat er eben, nachdem wir so lange darüber geredet haben, gesagt, ja, komm, dann lass uns das jetzt mal versuchen und hat Kontakt zu einer Frau aufgenommen namens Hannah, die Kinder runtergebracht hatte nach Sizilien. Das wusste ich damals aber nicht. Ich habe die dann mal an einem Samstag getroffen, da kamen die nach Hamburg und dann hat die uns die Kontaktdaten gesagt und die Telefonnummer gesagt. Und dann haben wir da angerufen und gesagt, jetzt werden die Kinder abgeholt. Haben wir so getan, als seien wir von der Gruppe. Und dann bin ich da runtergefahren. Und als die dann selbst die Kinder abholen wollten, da haben sie festgestellt, sie sind nicht mehr da.
Und danach standen sie dann sogar auf der Todesliste.
Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Liste war. Also es war auf jeden Fall so, als dann die Gruppe aus Jordanien zurückkamen und sie die Kinder eben abholen wollten und nach Jordanien schicken, in dieses Camp, und feststellten, dass sie nicht mehr da sind. Da haben sie überlegt, wer kann es wohl dem verraten haben, wer ist das wohl? Und dann haben sie dem Mädchen, also Hannah, die uns den Tipp gegeben hatte, haben sie wirklich eine Pistole auf die Brust gesetzt oder auf den Kopf gesetzt und haben gesagt, wenn du jetzt nicht sagst, wer das war, dann lebst du nicht mehr. Dann hat sie gesagt, Folter geht bei mir nicht. Ich sage sofort, was ich weiß. Und das ist auch richtig gewesen. Und sie hat dann eben versucht, wieder Kontakt zu Peter Hohmann aufzunehmen, also sozusagen der Dritte im Bunde, und hat gesagt, passt auf, da passiert was. Insofern.
So, dass sie rechtzeitig gewarnt waren.
Na, wir waren insofern nicht rechtzeitig gewarnt. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr so, wie das dann angekommen ist. Also ich weiß nur, wir lagen nachts im Bett in unserer Wohnung in der Friedensallee 39 in Hamburg-Altona und plötzlich stand ein ehemaliger Hamburger Studentenführer nachts vor der Tür, hatte das Licht nicht angemacht im Hausflur und klingelte ganz kurz und hat gesagt, ihr müsst hier sofort verschwinden, sonst passiert hier was ganz Schreckliches. Bader und Maler sitzen im Auto vor der Tür. Ich habe so getan, als wenn ich mit ihnen gemeinsame Sache mache, und habe gesagt, ich guck mal, ob da Bullen vor der Tür stehen. Dann sind wir durch so einen Betongraben am Haus irgendwie ziemlich knapp raus.
Stefan Aust über seine Kontakte zur RAF.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Stefan Aust, und seine Musikwünsche liegen auf der Hand. Was bedeutet Ihnen Bob Dylan?
Ein Teil meiner Geschichte des Aufwachsens in einer Gesellschaft, die sehr stark geprägt war von Konflikten, von Rebellionen, von Demonstrationen und von einem Lebensgefühl, das viel zu tun hatte irgendwie mit Freiheit und mit Aufbegehren und mit Kritik an der älteren Generation, an dem, was auf der Welt gerade passierte. Und irgendwie war er da die Stimme seiner Generation.
Sie haben ihn nie persönlich gesprochen, oder?
Was? Nein, wir haben ja ein Buch gemacht mit Interviews über ihn, Martin Scholz und ich. Er war ja nie ein Aktivist, das waren ja nie irgendwelche Statements. Es war auch immer in sich ein Stück widersprüchlich, was er gesagt hat. Und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich müsste man mal ein Interview mit Bob Dylan machen. Und dann haben wir aber beide schnell gelacht und haben gesagt, wir wissen, der gibt keine Interviews und uns sowieso nicht. Und im Übrigen, selbst wenn wir ihn treffen würden und wir würden ihm eine Frage stellen, dann würde er uns wahrscheinlich doch nur anmuffeln. Das kenne ich aus verschiedenen Gesprächen, die er mit Journalisten hatte, aus dem Film Don't Look Back oder von Pennybaker damals in den 60er Jahren oder jetzt auch diesem Scorsese-Film. Und dann haben wir uns gesagt, dann reden wir doch lieber mit den Leuten, die er beeinflusst hat.
Unter anderem tauchte in dem Buch auch Ursula von der Leyen auf. Da war ich überrascht. Was hat Ursula von der Leyen mit Bob Dylan zu tun?
Sie war beim Geburtstag von Giovanni Di Lorenzo. Mhm. Da ist sie aufgetreten und hat mit anderen Leuten ein Stück von Bob Dylan vorgetragen. Und da wussten wir,
gesungen.
Die kann, ja, hat gesungen. Und dann sind wir mit ihr und Otto Schily zum Konzert gegangen. Und als Bob Dylan in Berlin war, haben wir so eine Loge gemietet und sind dann mit Ursula von der Leyen und Otto Schily dahin gegangen.
Was bedeutet Ihnen der Titel Don't Think Twice, It's All Right?
Ach, ich finde das ein unglaublich gutes Stück, das man eigentlich immer dann im Kopf hat, wenn man eine Beziehung beendet. Das ist ja dieses Stück. Es ist eine ziemlich krüde Abrechnung. We never did too much talking anyway. Und solche Sätze kommen dann vor. But don't think twice, it's all right, ist egal, komm, lass uns nicht weiter drüber nachdenken, ist schon okay. Aber dann gleichzeitig kommt wieder so eine Zeile drin vor, but I wish there was something you would do or say, trying to make me change my mind and stay. Diese Art der Widersprüchlichkeit fand ich irgendwie sehr interessant.
Bob Dylan für Stefan Aust.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow.
Zeitreise, so heißt die neue Autobiografie von Stefan Aust. Eine ziemlich lange Reise, knapp 650 Seiten. Darin geht es vor allem um den beruflichen Werdegang. Man erfährt viele Details aus alten Recherchen. Fast alle wichtigen Skandale des Nachkriegsdeutschlands beschreibt er in seiner persönlichen Rückschau. Wie ist es ihm so beim Schreiben ergangen? Hatten Sie beim Sichten der Unterlagen auch so manche Dinge entdeckt, von denen Sie selbst überrascht waren?
Ja, eine ganze Menge sogar. Ich habe eines festgestellt, dass ich zu meiner Zeit, als ich bei Panorama war, das waren insgesamt fast 15 Jahre, war ich am besten sortiert, was Recherchen anbetrifft. Ich habe alle meine Recherchen immer in Notizbücher geschrieben. Habe ich mir jetzt wieder angeschafft.
Okay. Ich hatte mir Ihr Arbeitszimmer ehrlich gesagt anders vorgestellt. Ich dachte, es sind riesen Regalwände und wir sind winzig klein und
ich habe noch
ich
mehr.
Habe Angst, von Ihren Büchern erschlagen zu werden.
Nein, das ist ganz. Ich habe noch mehr. Ich habe im Keller auch einen ganzen Schneideraum und da gibt es noch ein paar Regale und mehr und auf dem Land auch.
Ja.
Aber ich habe damals alle Recherchen in der Zeit nicht auf Zetteln gehabt, sondern in Notizbüchern. Und die habe ich mal durchnummeriert und habe die auf dem Land stehen. Das sind ungefähr, weiß nicht, 1,5 Meter. Und da kann ich im Grunde alle Recherchen nachvollziehen, bis hin zu den Telefonnummern der Leute. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe mich natürlich längst geschrieben an den Filmen und den Filmtexten, die ich irgendwann mal gemacht habe. Das ist ja die Basis dessen. Und wenn Sie sich die angucken und da ein bisschen eintauchen, dann fallen einem noch Sachen zusätzlich ein. Oder ich habe auch bei manchen Sachen oder bei manchen Ereignissen noch diejenigen befragt, die damals mit auch noch zu tun haben. Und dadurch kommen natürlich in dem Buch viele Ereignisse zusammen, bei denen ich dabei war, aber nicht jedes Mal vor Ort war.
Sie sagen über sich selbst, ich bin überdurchschnittlich durchschnittlich.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Das bezieht sich eigentlich im Wesentlichen auf die Zeit, in der ich, ja, sowohl bei Spiegel TV als auch beim Spiegel, wo ich ja immer die Entscheidung treffen musste, welche Themen machen wir, wie sollen die Filme aussehen. Oder beim Spiegel, welche Titelthemen gebe ich in Auftrag, welche Titelbilder machen wir, welche Titelzeilen machen wir. Ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, was der Leser will. Ich weiß nur, was ich persönlich am Montag lesen würde.
Das ist das Durchschnittliche.
Und richtig. Und habe gesagt, meine Erfahrung sagt mir, wenn ich das interessant finde, dann finden die Leser das auch interessant, weil ich ja so überdurchschnittlich durchschnittlich bin.
Verstehe.
Und wenn mein Interesse an den Themen nicht mehr so ist, dass es die Mehrzahl der Leser oder der Käufer interessiert, dann muss der Verlag ganz schnell sehen, dass er mich wieder los wird. Denn sie haben keinen anderen Maßstab als das eigene Interesse.
Sie setzen sich auch kritisch in dem Buch mit dem journalistischen Berufsstand auseinander. Was gefällt Ihnen nicht, wenn Sie heute so durch die wichtigsten Tageszeitungen und Magazine blättern?
Ach, ich bin ja so altmodisch. Und für mich gilt immer noch der auf die Formel gebrachte Spruch von Augstein, sagen, was ist. Ich will sagen, für mich ist immer wichtig der Ansatz, sagen, was ist und nicht sagen, was sein sollte. Die meisten oder sehr viele Journalisten, heute auch ganze Zeitungen, inzwischen der Stern hat das ja geradezu zum Konzept gemacht, gehen eher davon aus, wir wollen den Leuten sagen, was sie denken sollen und wir erzählen ihnen, wie die Welt sein sollte oder wie wir uns das vorstellen, wie es sein müsste. Und das habe ich niemals getan.
Also haben Sie den Eindruck, die Meinungsvielfalt nimmt ab momentan?
Aber extrem. Also die Meinungsvielfalt fällt extrem ab und es ist so, das hat natürlich auch was mit dem Internet zu tun, dass Leute sehr schnell irgendwie in eine rechte Ecke gestellt werden oder so, wenn sie irgendetwas sagen, was eigentlich mit Politik oder mit rechts und links nicht das Geringste zu tun hat. Oder jemand sagt irgendwas, wogegen man eigentlich nicht sagen kann, aber der sagt es auf einer Plattform, wo schon mal jemand was gesagt hat, was überhaupt nicht geht. Und diese Art von Ansteckungsgefahr, die ist wirklich sehr groß. Und das, muss ich wirklich sagen, finde ich zum Teil wirklich beängstigend.
Zeitreise, so heißt die Autobiografie von Stefan Aust. In der nächsten Stunde können Sie ein paar handsignierte Exemplare gewinnen, wenn Sie schnell sind und die Quizfrage lösen. Ich weiß, es gehört sich eigentlich nicht, vorzeitig zum Geburtstag zu gratulieren. Stefan Aust wird nächste Woche 75. Jetzt machen wir eine klitzekleine Ausnahme, denn hier kommt ein Grußwort von einer Person, die Sie schon ganz lange kennen. Von der nehmen Sie die Wünsche bestimmt gerne entgegen. Wer ist das hier? Ganz einfach.
Ja, lieber Stefan, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir eigentlich das, was du schon hast. Eine großartige Familie, Pferde und Liebe und Leidenschaft für diesen Beruf. Ich kann überhaupt kein Anzeichen dafür sehen, dass du jetzt mit bald 75 aufhören wolltest, dass du Lust und Leidenschaft und Neugierde verlieren würdest. Insofern mach weiter, bleib wie du bist und wie der Italiener bei dieser Gelegenheit sagen würde, cento anni.
100 Jahre wünscht er Ihnen. Na, wer war das wohl?
Georg Mascolo, der ist übrigens 57, auch nicht mehr so ganz jung. Ich habe nämlich gerade letzte Woche ihn getroffen und also, habe ihn, für mich ist es immer noch der junge Bengel.
Ihr journalistischer Ziehsohn, den Sie rausgeschickt haben, ja, am Tag des Mauerfalls, Bilder, die sehr, sehr viele Preise bekommen haben. Wir haben Mascolo gebeten, sie ein bisschen zu charakterisieren und wir haben ihn natürlich gefragt, was Was zeichnet denn eigentlich seinen ehemaligen Chef aus?
Seine lebenslange Neugierde. Ich habe selten jemanden kennengelernt und selten mit jemandem gearbeitet, der so sehr Spaß an der Sache selbst behalten hat, für den die nächste Geschichte immer die wichtigste Geschichte ist, der sich jedes Mal aufs Neue begeistern kann. Und das ist etwas, was ihn bis zum heutigen Tag auszeichnet. Und das finde ich eine großartige Eigenschaft.
Würden Sie dem zustimmen?
Ich fürchte, er hat mich erkannt, aber der kennt mich auch schon lange genug, um das zu wissen. Und ich habe die natürlich auch, die ganze Redaktion, auch ihn manchmal zum Wahnsinn getrieben. Damit kamen die mit irgendetwas an und waren stolz, was sie angeschleppt haben. Und dann haben wir daraus einen Film gemacht und dann ging gleich die nächste Nummer los. Und ich habe gesagt, sie haben, aber das ist ja noch viel irrer. Also jetzt mal los. Ne? Also das war wirklich so.
Und dann wollten wir von Georg Maskolo noch wissen, war Stefan Aust ein einfacher Chef? Was vermuten Sie, was er jetzt antwortet?
Ich glaube, er wird sagen, ich war ein sehr einfacher Chef.
Sind Sie sicher?
Nein. Weil er fordernd gewesen ist, weil er im guten und manchmal auch im schwierigen Sinne eine gewisse Besessenheit entwickeln konnte, wenn er etwas wollte, wenn er eine Geschichte verfolgte, wenn er eine Theorie verfolgte. Aber ich glaube, im Journalismus sind übrigens die einfachen Chefinnen oder Chefs auch gar nicht immer die besten, mit denen man arbeiten kann und arbeiten sollte.
Na, der kennt sich aus, der hat auch schon andere erlebt. Aber in der Tat war es natürlich so, gerade in der Zeit, als ich mit Georg da viel zusammengearbeitet habe, übrigens beim Spiegel war das auch so ähnlich, da war man natürlich immer ganz gierig darauf, eine neue Geschichte zu haben und das auch rauszufinden, was hinter Sachen steckte. Und da war er auch kein bisschen anders in Wirklichkeit.
Georg Maskolo, heute Leiter der Rechercheredaktion von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, über seinen ehemaligen Chef Stefan Aust. Gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1 Talk.
Heute sind wir zu Gast beim ehemaligen Spiegelchef Stefan Aust. Ich gucke von seinem Arbeitszimmer im Hamburger Schmuddelwetter über die Elbe im leichten Nebel. Es hat was, hat wirklich was, dieser Blick. Was hätten Sie eigentlich geantwortet, wenn Ihnen vor 50 Jahren jemand prophezeit hätte, dass Sie eines Tages der Herausgeber eines Springerblattes sein werden?
Da hätte ich gesagt, auch mal sehen, wie sich die Welt entwickelt.
Sie wären nicht empört gewesen?
Ich wäre nicht empört gewesen, nein. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass sich die Zeiten ändern. Ich bin der Herausgeber, aber das Herausgeber ist ja nicht jemand, der nun in jeder Konferenz sitzt und jeden Artikel irgendwie einen Auftrag gibt und gegenliest. Ich finde, dass das Spektrum der Meinung und der Positionen bei uns so groß ist, wie es bei anderen Zeitungen heute leider nicht mehr ist. Also ich bin immer ein großer Anhänger der Vielfalt, auch der Vielfalt oder gerade der Vielfalt von unterschiedlichen Meinungen gewesen.
Und was empfinden Sie heute, wenn Sie aus Ihrem Büro im Springer-Hochhaus auf die Straße gucken, auf der Sie vor 50 Jahren gegen Springer demonstriert haben?
Erstmal gibt es kein Büro mehr, weil es alle sind in Homeoffice. Ich habe da gar kein Büro mehr. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist viel verrückter. Als ich am allerersten Tag dort als Herausgeber war, da war zufällig Capital Market Day. Da war ja Springer als Aktiengesellschaft noch an der Börse, das sind sie nicht mehr. Und dann gibt es, weiß nicht, einmal im Jahr oder so, gibt es ein großes Treffen, wo der Verlag erklärt, was die Aussichten für die Zukunft sind und so weiter. Und da sind die ganzen Banker und alle da und Anlageberater. Ich hatte meinen ersten kleinen Lacher, als ich gesagt habe, Dear Capitalists, die alle angesprochen. Und dann habe ich gesagt, Sie könnten sich vielleicht nicht vorstellen, dass ich hier stehen würde. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe hier draußen auf dem Platz gestanden mit der großen Menge und zwar gemeinsam mit Ulrike Meinhof und wir wollten hier rein und die haben uns nicht reingelassen und jetzt bin ich hier drin. Und ich habe dann auch bei dieser Veranstaltung das erste Mal etwas gesagt, was ich auch hätte verschweigen können, weil es keine Zeugen dafür gab. Ich habe zugegeben, dass ich mit Ulrike Meinhof in der Mitte der Menschenmenge gestanden habe nach dem Attentat auf Rudi Dutschke und da wurden von hinten nach vorne wurden so kleine Pflastersteine weitergereicht und ich habe sie nicht fallen lassen, sondern ich habe sie weitergereicht nach vorne.
Aber auch nicht geworfen.
Nee, das war nicht meine Sache. Das hätte ich sowieso nicht getan. Ich konnte schon immer schlecht werfen, auch in der Schule. Und ich war auch nie ein Anhänger von Gewalt, weder gegen Fensterscheiben noch gegen sonst irgendetwas.
Stefan Aust, noch bis 12 in HR1 und gleich führen wir den HR1-Fragebogen aus. Wann immer in Deutschland in den letzten Jahrzehnten ein Skandal geschah, Stefan Aust war schon da. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnet in ihrer Rezension des neuen Buches als augenzwinkernd als Forrest Gump. Können Sie darüber lachen? Ist das Ihr Humor?
Ich muss Ihnen leider sagen, es ist schön, dass Sie das geschrieben haben, aber die Idee ist nicht von Ihnen, die ist von mir selbst. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die sich das möglicherweise selber ausgedacht haben. Ich habe mit dem Redakteur oder Redakteurin, die das geschrieben haben, nicht geredet. Aber ich habe, wenn ich über das Buch geredet habe, als ich so da ständig saß und Sachen zusammengetippt habe, habe ich gesagt, irgendwie komme ich mir manchmal vor wie Forrest Gump. Ein bisschen blöd, aber immer dabei. Ich habe übrigens gestern Abend mir nochmal Forrest Gump hier angeguckt im Fernsehen.
Wunderbar. Also mit Augenzwinkern oder ohne, jetzt kommt der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Stefan Aust. Mein schönstes Privileg als Herausgeber der Welt ist,
nicht in jeder Konferenz sitzen zu müssen und in einer Redaktion tätig zu sein, bei der es eine sehr unterschiedliche Art von Standpunkten für vieles gibt. Da wird noch richtig diskutiert, da sind nicht alle einer Meinung.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ich glaube so 1,80, ne?
Zuletzt geklaut habe ich.
Ich habe noch nie geklaut.
Von meinen Töchtern habe ich gelernt.
Ach, dass man gelegentlich auch mal zuhören muss und dass nicht alles immer genau so ist, wie ich mir das vorstelle. Die sagen dann auch schon mal, dass sie das irgendwie anders sehen. Und manche Sachen sehen die auch sehr viel schlauer als ich. Und die eine kann auch noch deutlich besser reiten als ich. Nein, die andere glaube ich auch. Das macht die Sache nicht besser.
Mein Lieblingsessen?
Grünkohl.
Mit Speck?
Ja, mit Speck und mit gerösteten, gesüßten Kartoffeln, also kandierten Kartoffeln. Ich bin ein ziemlich guter Grünkohlkocher.
Oh. Am meisten auf die Palme bringt mich?
Wenn Leute hinterhältig sind.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass jeder Idiot mitreden darf. Aber nein, ich glaube, das Schwierige an der Demokratie ist, dass sie eingeengt wird, wenn es nicht genügend Wechsel gibt. Ich glaube, in der Demokratie müssen die Leute wissen und sich daran gewöhnt haben, dass es Wechsel gibt.
Bereut habe ich.
So viel tue ich jeden Tag wieder. Chancen, die ich verpasst habe, Themen, die ich nicht gemacht habe. Aber so richtig, ganz generell eigentlich. Nö, eigentlich nicht.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Mit? Mit der Familie.
Ist das so selten?
Das ist eher selten, ist nicht so häufig.
Mein größter Flop war?
Mein größter Flop war? Nein, das Interessante ist, dass die größten Flops sich hinterher herausgestellt haben, als die Entwicklung auf was viel Besseres hin. Also ich habe ganz häufig erlebt, ich habe gedacht, jetzt ist gründlich schief gegangen und hinterher habe ich gedacht, ein Glück.
Der Glaube?
Ist für mich nicht wirklich entscheidend. Für mich ist die Realität viel entscheidender.
Ich habe Angst vor
Fehler zu machen.
Treue
ist außerordentlich wichtig.
Woodstock.
Woodstock hatte ich Karten, aber da ich kein großer Anhänger von Massenveranstaltungen bin und es sowieso so geregnet hat, bin ich dann aus New York, wo ich schon war und meine Freunde hatten Karten, habe ich gesagt, fahrt man alleine hin, ich nehme den nächsten Flieger von Loftlight Air, glaube ich, und fliege wieder nach Hause. Ich weiß nicht, ob es aus damaliger Sicht, wenn ich gewusst hätte, was da passiert, ob ich nicht gesagt hätte, das nehme ich jetzt auf mich und gehe da in den Matsch raus. Dann kann ich hinterher sagen, ich war da. Aber es ist auch ganz schön, wenn man sagen kann, ich war nicht da, weil mir das zu viele Menschen waren.
Ratten.
Finde ich das Grässlichste, was es überhaupt gibt.
Und Sie hatten viele Erfahrungen mit Ratten?
Naja, wir wohnten im Außendeich mit unserem kleinen, etwas gammeligen Hof. Und unsere Toilette hatte ein Rohr, das ging in den Abwassergraben. Und da kamen gelegentlich die Ratten auch ins Haus gelaufen, durch den Abwassergraben. Und ich kann mich erinnern, dass mal bei uns im Badezimmer waren manchmal die Deckel von unten angenagt. Und ich habe mal eine große, dicke Ratte ins Klo springen sehen und die ist dann weggetaucht. Und ich habe dann eigentlich als Kind immer, bevor ich aufs Klo gegangen bin, habe ich erst mal aufgezogen und habe geguckt und habe mich etwas ängstlich aufs Klo gesetzt.
Das kann ich nachvollziehen. In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Unten rechts? Das weiß ich überhaupt nicht. Keine Ahnung.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Stefan Aust. Vielen Dank. Es gibt tatsächlich noch eine andere Seite des Stefan Aust, die so gar nichts zu tun hat mit Journalismus und der großen Politik. Stefan Aust hat einen eigenen Hof und da züchtet er Pferde. Wie sind Sie darauf gekommen, Pferde zu züchten?
Ach Gott, ja, das ist lange her. Also ich komme von einem kleinen Bauernhof und hatten wir ursprünglich mal Pferde, 2 Stück vom Wagen und vom Pflug in 50er Jahren. Und die wurden dann irgendwann mal abgeschafft, weil sie durchgegangen waren und überhaupt. Und wir haben einen kleinen Trecker, einen Holder Diesel angeschafft, 15 PS. Und dann hatten wir über viele Jahre keine Pferde. Aber mein Vater war nun auch zwischen den Kriegen 15 Jahre in Kanada gewesen und hatte deswegen schon selbst mit Pferden viel zu tun gehabt, war immer so als Cowboy und Trapper und sonst was unterwegs. Und dann irgendwann nach der Sturmflutkatastrophe fragte der Augenarzt aus Stade, ob er auf den Weiden bei uns nicht 2 Ponys unterbringen konnte, weil unsere Kühe in der Sturmflut abgesoffen waren. Und das haben wir gemacht und dafür, dass die da grasen durften, durften wir darauf reiten. Das haben meine Brüder, meine Schwester und ich mit wachsender Leidenschaft gemacht. Und dann hat mein Vater mal irgendwann unvorsichtigerweise, als mein Großvater gestorben war und mal ein ganz klein bisschen Geld vorhanden war, hat er 3 Stuten gekauft, eine 3-jährige, eine 2-jährige, eine 1-jährige. Die waren nicht so doll, aber immerhin haben wir auf denen reiten gelernt, jeweils so weit reiten, wie man über den Strand und jetzt durch den Wald reitet. Und so nahm das dann immer weiter seinen Lauf. Das Problem ist, wenn Sie einmal damit anfangen, dann nimmt das irgendwie kein Ende.
Und wie viel Zeit verbringen Sie heute so auf dem Pferdehof? Zwischen der ganzen journalistischen Arbeit?
In Corona-Zeiten habe ich natürlich die meiste Zeit dazu gebracht. Insofern war das für, um so ein Buch zu schreiben, auch von großem Vorteil, wenn man nichts anderes machen kann. Und da merkt man diesen ganzen Corona-Wahnsinn ja im Grunde nicht. Ich muss ja nicht auf meinem Hof da mit der Maske rumlaufen. Und wenn ich auf dem Pferd sitze und durch den Wald reiten, brauche ich auch keine. Also insofern war das schon also sehr, sehr erleichternd für diese Zeit und hat mich dann auch sehr intensiv an die Arbeit rangebracht, weil man sowieso nichts anderes machen konnte. Und vorher und nachher, also die letzten Jahre und Jahrzehnte, bin ich natürlich meistens nur am Wochenende da gewesen.
Sind Sie auch Turniere geritten?
Ich bin auch Turniere geritten. Nicht so wahnsinnig gut, weil ich habe eine Reithalle das erste Mal von innen gesehen, als ich 30 war und habe dann auch mein Reitabzeichen gemacht, damit ich an Turnieren teilnehmen kann. Und ich bin A-Springen und L-Springen gegangen. Das ist schon gar nicht so leicht. Habe auch viel gewonnen, muss ich sagen. Aber mehr bin ich nie geritten, weil ich kenne meine Grenzen.
Auf welches Ihrer Pferde sind Sie besonders stolz?
Ach, eigentlich auf das Pferd, mit dem ich damals am meisten auf Turnieren geritten bin. Hieß Grimaldi, war ein wirklich tolles Pferd. Und den habe ich auch gehabt, glaube ich, bis er mit 27 oder 28 dann verstarb. Das ist eigentlich das Pferd, mit dem ich die meisten Abenteuer selber erlebt habe. Aber ich habe inzwischen ein paar wirklich richtig, richtig gute Pferde. Und es macht auch wirklich Spaß, auch immer noch Spaß, sie zu reiten. Meistens ist es so, ich sage immer, das Pferd mag ich am liebsten, auf dem ich gerade sitze. Es sei denn, es schmeißt mich ab.
Pferdezucht klingt so, als könnte man da sehr viel Geld mit verdienen.
Ja, man sagt immer, man kann mit Pferden und mit Pferdezucht ein kleines Vermögen verdienen, wenn man vorher ein großes hatte. Also, ich sage Ihnen, damit Geld zu verdienen. Manche Profis können das. Ich habe das nie hingekriegt. Ich habe schon mal ein sehr teures Pferd verkauft, auch ein paar Pferde, die auch für viel Geld verkauft. Aber wenn ich da die Kosten und die Einnahmen gegeneinander rechne, würde ich mal sagen, bleibt nichts übrig. Im Gegenteil.
Stefan Aust über sein 2. Standbein als Pferdezüchter.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Stefan Aust. Und jetzt noch einmal Musik von diesem berühmten Mann aus einem längst vergangenen Jahrhundert. Bob Dylan ist ja gerade 80 geworden. Glauben Sie, der kann auch jungen Leuten was geben, die in diesem Jahrhundert geboren wurden?
Ach, wissen Sie, jeder hat irgendwie seine eigene Welt, mit der er aufwächst. Und so gehört auch jeder und auch jede Musik in eine bestimmte Zeit. Und das ist das, also für mich jedenfalls das Interessante an Bob Dylan. Ich habe das neulich mir nochmal zum 2. Mal den Film oder sogar 3. Mal von Martin Scorsese angeguckt, No Direction Home. Da merkt man natürlich, wie eng er mit dem, was sich in seiner Generation getan hat, verbunden war und gleichzeitig sich nicht verbinden ließ. Er hat eben nicht immer das gemacht, was die Leute von ihm erwartet haben. Er hat sich nicht zum Aktivisten machen lassen, er hat sich nicht instrumentalisieren lassen und hat manchmal abrupte Kehrtwendungen gemacht, wenn er merkte, dass er irgendwie anders denkt als diejenigen, die ihn da instrumentalisieren wollen. Ich fand sehr interessant bei diesem Konzert, wo ich mit Otto Schilly und Ursula von der Leyen war und meinem Kollegen Martin Scholz, da waren alle Songs von ihm eigentlich nicht zu identifizieren. weil die alle anders waren, selbst wenn man sie kannte. Ein einziges Stück nicht, ganz am Anfang. Und ich behaupte, da steckt ein Plan dahinter. It ain't me, babe. Ich bin nicht derjenige, den ihr hier jetzt sehen wollt. Ich bin anders.
Er lässt sich nicht verbiegen, bis heute nicht. Jetzt haben wir einen wunderbaren Klassiker, der ist nun wirklich zeitlos, denke ich mal. It's all over now, baby blue.
Oh ja.
Was verbinden Sie damit?
It's all over now, baby blue ist ja so eine Weltuntergangshymne. Aber auch da kommt wieder so ein Satz drin vor. Das ist mir erst neulich aufgefallen, als ich das nochmal gehört habe. Da kommt nämlich drin vor, strike another match, let's start anew. Das heißt, er sagt, it's all over now, baby blue, und die Welt geht unter und alles Mögliche passiert. Und am Ende sagt er, zünde mal ein Streichholz an und wir fangen wieder von vorne an.
Strike another match, go start anew. And it's all over now, baby blue.
Ein typischer Satz von Stefan Aust lautet, ich bin skeptisch gegenüber den Regierenden, aber auch gegenüber ihren Gegnern. Es ist nicht so leicht, sie politisch zu verorten. Es gibt ja so diesen blöden alten Spruch, wer in seiner Jugend nicht links ist, hat kein Herz. Wer in seinem Alter immer noch links ist, hat keinen Verstand.
Oscar Wilde, ne?
Trifft das auf Sie zu?
Kommen zu Oscar Wilde. Nein, das stimmt weder so noch so zu. Ich habe in der Tat mich immer weitgehend ferngehalten von irgendwelchen politischen Bewegungen, nicht als Journalist, sondern als, sagen wir, Teilnehmer. Ich habe grundsätzlich nie irgendwelche Resolutionen unterschrieben, irgendwelche Petitionen unterschrieben, nicht für die beste Sache der Welt. Ich habe niemals irgendetwas unterschrieben. Ich bin außer im Verein Verband Hannoverscher Warmblutzüchter, bin ich in keinem einzigen Verein.
Um Unabhängigkeit zu dokumentieren.
Nicht nur zu dokumentieren, auch um unabhängig zu sein. Und so habe ich mich da immer rausgehalten. Und wo ich dann politisch stehe, am Ende soll man dann aus dem, was ich zu den verschiedenen Themen sage, selbst an Rückschlüssen ziehen. Das ist mir im Endeffekt ganz egal.
Ja, und wenn man das versucht, dann guckt man sich an, also in der Flüchtlingspolitik vertraten Sie eher konservative Positionen.
Ja, da ist die große Frage, ist das eigentlich konservativ?
Ja, gut.
Naja, ich meine, gucken Sie sich Sarah Wagenknecht an und Lafontaine, die haben in der Angelegenheit im Grunde eine ganz ähnliche Position wie ich. Die sind nur auch nicht besonders konservativ.
Also wenn jetzt so ein alter Aust-Fan sich Ihre Artikel anguckt und den Eindruck bekommt, aus dem ehemaligen Konkret-Redakteur und Spiegelchef ist ein konservativer Knochen geworden, dann würden Sie widersprechen.
Ich würde energisch widersprechen, weil ich finde, das mit konservativ hat es nichts zu tun. Was für mich immer wichtig war, ist einfach mal die Realität zu betrachten und zu sagen, wie real ist das eigentlich aus Atomkraft, aus Braunkohle, aus Steinkohle, aus Öl, am besten auch noch aus russischem Gas auszusteigen und anschließend irgendwie den Energiehaushalt irgendwie mit Windrädern bestücken zu können. Das halte ich einfach für vollkommen unrealistisch. Mhm. Das hat mit politischen Positionen in Wahrheit null zu tun.
Aber Windkraft ist heute Common Sense, nur nicht bei Herrn Aust?
Ich glaube, das ist nicht Common Sense, das stimmt auch nicht. Im Übrigen ist es mir auch ganz egal, ob es Common Sense ist oder nicht. Ich könnte Ihnen jetzt ein paar Rechnungen vormachen, das würde zu viel Wind machen. Aber wenn es ginge mit 28.000 Windmühlen, die wir haben, das ist nämlich die Zahl, den Energiebedarf dieses Landes zu decken, dann würde ich vielleicht die weniger skeptisch betrachten, die 28.000 Dinger. Aber mit denen könnten Sie, warten Sie mal eben, ich könnte es Ihnen sogar genau sagen, Sie könnten 7%, Sie könnten mit allen den Energieleistung von 7% des Ölverbrauches in Deutschland könnten Sie damit ausgleichen, mit allen, die wir haben.
Und wenn Sie für manches, was Sie schreiben, auch Applaus von Querdenkern und Ähnlichem bekommen. Sie,
dann wenn man damit anfängt, genau, sich Gedanken darüber zu machen, wer in einer bestimmten Sache mit einem einer Meinung ist oder Beifall klatscht, dann dürfen sie überhaupt nichts mehr sagen. Und das ist das wirkliche Problem in diesem Land, dass viele Leute aus Angst vor Beifall von der falschen Seite am liebsten gar nichts mehr sagen. Das ist der Grund, warum so Umfragen wie jetzt die Allensbach-Frage sagen die Leute, ja, wir können nicht mehr frei unsere Meinung sagen. Mhm. Das war ja ungefähr die Hälfte der Befragten dieser Auffassung nach dieser Umfrage. Und da sagt ihnen natürlich jeder, nein, sie können ja sagen, was sie wollen. Nein, sie sagen es nicht, weil sie Angst haben, dass sie dann in irgendeine Ecke gedrängt werden, in die sie nicht gehören. Ich habe dann immer meinen Standardspruch. Ich sage immer, wenn Herr Gauland sagt, es regnet, scheint deshalb noch lange nicht die Sonne. Ich lasse mir von denen nicht diktieren, was ich sagen darf.
Gut, Sie haben ein Standing, Sie können sich das erlauben. Und andere Leute, die da nicht so souverän mit umgehen können, wie soll man damit
umgehen? Ist es nicht schrecklich, wenn Sie der Meinung sind, dass ich mir das erlauben kann, aber Sie nicht? Sie können es sich auch erlauben.
Ja.
Ich sage Ihnen, es müsste sich jeder erlauben können und es müsste sich auch jeder erlauben dürfen. Und ja.
Falls Sie sich Ihr eigenes Bild machen wollen, jetzt bringen wir 3 handsignierte Exemplare der Autobiografie von Stefan Aust und das Volk. Zeitreise heißt es. Kleine Quizfrage, auf welches seiner vielen Pferde ist er besonders stolz? Haben wir gerade kurz erwähnt. Jetzt anrufen 0800 155 4 mal die 1. 0800 155 4 mal die 1 oder bei uns im Internet online auf hr1.de. Stefan Aust hat mit seinen fast 75 Jahren alle deutschen Kanzler erlebt, von Adenauer bis Merkel. Können Sie sagen, welcher war für Sie persönlich der beeindruckendste?
Helmut Schmidt.
Ja?
Aber ich muss Ihnen sagen, je länger ich drüber nachdenke, rückt Gerhard Schröder nach vorne.
Tatsächlich?
Ja,
warum?
Muss ich wirklich sagen. Weil Gerhard Schröder hat nicht das gemacht, was wir jetzt im Augenblick häufig erkennen können, nämlich sich der herrschenden Meinung angepasst. Er hat, also mit der Agenda 2010, aber auch mit ein paar anderen Dingen, aber vor allen Dingen damit, er hat erkannt, was getan werden muss, und er wusste, dass es unpopulär ist, was er macht. Und da gab es auch ein paar grobe Fehler dabei, habe ich auch damals heftige Diskussionen geführt. Aber ich finde, er war auch als Persönlichkeit wirklich, wirklich beeindruckend.
Und jetzt gerade befassen Sie sich für eine Fernsehserie intensiv mit Angela Merkel. Wie wird die bei Ihnen wegkommen?
Mit Respekt, aber kritisch.
Und Sie haben mal gesagt, Sie schreiben grundsätzlich keine positiven Artikel über jemanden. Da frage ich mich, ist das fair? Gehört es nicht auch zur journalistischen Sorgfaltspflicht, auch Dinge zu benennen, die gut gelaufen sind?
Also es gibt ein wunderbares Beispiel dafür. Nach der Wiedervereinigung hat Rudolf Augstein, der nun nicht in Gefahr war, besonders gut mit Helmut Kohl zu können, hat er gesagt, gut gemacht, Kanzler. Und ich finde, in solchen Ausnahmen kann man das auch mal tun. Die sind mir aber bisher noch nicht untergekommen.
Okay. Also Sie sehen sich in Ihrer Rolle so, dass Sie hauptsächlich kritisieren.
Ja, was eigentlich sonst? Ich meine, die Aufgabe des Journalisten ist es, den Leuten zu helfen, die Sachen selbst zu verstehen und zu kapieren. Und deswegen ist es eigentlich unsere Aufgabe, ich habe immer gesagt, Journalisten sind Fehlergucker. Das ist die wichtige Aufgabe, die Gesellschaft ein Stück transparenter zu machen und den Versäumnissen oder den Fehlern oder den Korruptionsaffären oder was weiß ich es ist, denen nachzugehen.
Wer wird der nächste Kanzler?
Das weiß ich nicht. Meine Fähigkeiten als Hellseher sind eher beschränkt. Aber ich habe neulich mal mit einer sehr wichtigen Medienredakteurin, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, eine Debatte gehabt, wie stark die Grünen bei der Bundestagswahl werden. Und da habe ich gesagt, die kommen niemals über 20%, habe ich mit ihr gewettet, um eine Flasche Rotwein. Die hat gesagt, nein, ganz sicher über 20%. Ich habe gesagt, niemals. Ich glaube, die Wette würde sie schon heute nicht eingehen.
Angela Merkel wurde ziemlich unterschätzt, als sie Kanzlerin wurde. Ist es vielleicht bei Armin Laschet ähnlich?
Das halte ich für sehr gut denkbar. Ich glaube, der wird leicht unterschätzt. Also ich habe ihn auch in Situationen erlebt, auch im Springerhaus bei Diskussionen, wo er auch dem Vorstandsvorsitzenden, der irgendwie eine Position vertreten hatte, also durchaus Paroli gab und sagte, nee, das muss man anders sehen. Der hat schon seine Kompetenzen und man darf eben nicht vergessen, der regiert im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen mit einer Stimme Mehrheit. Zusammen mit der FDP und irgendwie scheint es einigermaßen zu laufen.
Stefan Aust, herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch in hr1. Die Inzidenzwerte sind ja rechtzeitig zu Ihrem 75. Geburtstag gesunken. Werden Sie eine Party machen können?
Nein, wir machen keine Party. Wir gehen, was weiß ich, mit 5, 6 Freunden gehen wir zum Italiener, wo wir draußen sitzen können. Und das war es dann auch. Ich wollte nicht eine große Party organisieren und sie anschließend abblasen müssen.
Weil's weil es dann doch wieder drauf geht.
Weil der Staat uns das verbietet, die Behörden uns das verbieten oder wir alle plötzlich mit einer Maske zur Party auftreten müssen und alles sowas. Also ich hoffe, dass die Freiheit, mit der ich wirklich 75 Jahre meines Lebens wirklich sehr gut irgendwie leben und mich entwickeln konnte, dass die bald wieder da ist.
Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Geburtstagsparty in kleiner Runde. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Cum veteris Romani agricola essent, agros et domus credebant essent tutela deorum.
Ist das von Bob Dylan?
Nein, das ist aus dem Lateinbuch. Das musste ich mal auswendig lernen als Strafe. Das heißt, cum veteris Romani, als die alten Römer agricola essent, noch Bauern waren, agros et domus credebant, dachten sie, dass die Äcker und die Häuser credebant esse in tutela deorum unter dem Schutz der Götter standen. Ich kann es auch noch ein bisschen weiter.
Nein, danke. Mit diesem Latein gehen wir in diesen Sonntag. Danke für das Gespräch. Wenn Sie den hr1-Talk nachhören wollen, es gibt ihn auch auf hr1.de und natürlich in der ARD-Audiothek als Podcast. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen aus Blankenese einen schönen Sonntag.
Ja, gern.
hr1, genau meins.